ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Eigentlich hat der geregelte Brexit keine Chance mehr, aber Theresa May will sie trotzdem nutzen. Mit diesem Vorsatz ist sie heute nach Brüssel gefahren zum Gipfel der EU. Die Staats- und Regierungschefs wollen nicht mehr nachverhandeln, das ist klar. Aber Mrs. May kann diesen Vertrag nach bisherigen Abmachungen nur wieder vom britischen Parlament abstimmen lassen, wenn er substanziell verändert ist, also nachverhandelt wurde. Die Premier hat das Ende der Fahnenstange erreicht, schon lange, aber sie darf immerhin hoffen, dass die europäischen Partner sie trotzdem nicht ganz hängen lassen. Gudrun Engel.
Es ist wieder Gipfel in Brüssel. Es ist wieder die Brexit-Debatte, die alles bestimmt. Andere Themen quasi überlagert. Ein Teil der europäischen Regierungschefs bemüht sich immerhin noch um diplomatisch gute Laune. Ich bin jemand mit unglaublicher Geduld und Respekt vor der Entscheidung anderer.
Es geht auch, glaube ich, nicht um unsere Emotionen, sondern was es braucht, ist eine funktionierende Lösung.
Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und nicht die Nerven verlieren in den nächsten 8 Tagen. Andere können nicht mehr verbergen, wie genervt sie mittlerweile von all dem Hin und Her der Unentschlossenheit der Briten sind.
Ich wusste überhaupt nicht, dass man Geduldsfaden so lange war.
Wir sind nur noch auf der Suche nach einem Notausgang. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu fällen. Wir machen uns Sorgen, wie die Zukunft Europas aussehen wird, nicht nur die Großbritanniens. Theresa May wieder mal, zum angeblich letzten Mal, im Rund der 28. Wieder mal geht es hinter den verschlossenen Türen um alles. Schon seit Stunden. Nach draußen dringt wenig. Also warten auf eine Entscheidung. Wieder mal bei den Journalisten aus aller Welt. Die Irrungen und Wirrungen in Sachen Brexit langsam auch für die vielen Berichterstatter undurchschaubar. Wenn man hier in Brüssel lebt und arbeitet und jedes Detail verfolgt, ist es immer noch interessant. Aber ich fürchte, die Zuschauer verlieren langsam das Verständnis. Für mich als Briten wird diese Geschichte nach 3 Jahren mittlerweile eine Art Obsession. Immer wieder komme ich hierher und erwarte eine Entwicklung, die das Drama beendet. Aber es wird verschoben und das Ende rückt immer mehr in weite Ferne. Und so warten wieder alle auf einen Durchbruch, eine Entscheidung, eine Lösung im Brexit-Drama, eine Erlösung. Wohl wissend, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Dann geht es ja erst wieder richtig los, weil dann muss es Verhandlungen geben über den Handelsvertrag. Dann muss es Verhandlungen geben über all das, was bisher die EU geregelt hat, was dann aber alles im Einzelnen sozusagen detailliert auf Tausenden von Seiten von Hunderten von Juristen festgezurrt werden muss. Also das Beste haben wir noch vor uns.
Aber so weit sind wir noch nicht. Noch lange nicht.
Tja. Markus Preis in Brüssel und Annette Dittert in London warten. Wie wir alle gehen wir zuerst zu Markus Preis. Die Gespräche laufen, alles ist noch offen oder ist schon irgendetwas Konkretes rausgedrungen aus den Verhandlungen?
Na, ganz konkret ist schon mal rausgedrungen, dass es ganze 4 Stunden schon mal länger dauert, als man ursprünglich gedacht hatte. Die Regierungschefs, die sitzen jetzt selber zusammen und versuchen, einen Text zu verfassen, wie man eben auf den britischen Fallschiebeantrag reagieren will. Was klar scheint, ist die Verlängerung bis zum 30. Juni. Die wird es so nicht geben. Da ist den Regierungschefs die Europawahl Ende Mai zu wichtig. Aber auch das ursprünglich mal angedachte Datum 22. Mai wird noch mal diskutiert. Vor allen Dingen Belgien und Frankreich dringen darauf, den Termin vielleicht noch weiter nach vorne zu ziehen. Zum Beispiel auf den 7. Mai. Warum der 7. Mai? Weil am 8. Mai im rumänischen Sibiu ein EU-Gipfel stattfindet. Das war lange geplant und das sollte der große Neustart-Gipfel nach diesem Brexit werden. Da ist natürlich schlecht, wenn der Brexit noch nicht passiert ist. Und zum anderen auch praktische Gründe. Man sitzt dann da auch schon zusammen und kann im Zweifel nochmal reagieren und muss also nicht wieder zu einem Sondergipfel, wir haben es im Beitrag gehört, wie genervt man davon ist, hier nach Brüssel kommen. Und eine andere Diskussion, die gerade bei den Regierungschefs läuft, ist, wie schlau ist es wirklich, diese Bedingungen zu stellen, dass man nur verlängert, wenn Großbritannien den Deal nächste Woche doch noch annimmt. Man hat 90 Minuten mit Theresa May gesprochen und danach gab es relativ wenig Hoffnung. Jetzt stellt man sich die Frage, soll man diese Forderung aufrechterhalten? Und das ist momentan das, was man daraus hört. Aber die Regierungschefs, die sitzen immer noch zusammen und es wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit dauern.
Wenn man diese Bedingung nicht mehr aufrechterhalten sollte, dass Theresa May das Abkommen nächste Woche durchbringen muss durchs Parlament, was heißt denn das dann? Alles wieder auf Anfang?
Nein, man diskutiert auch über noch eine andere Bedingung. Aber wie gesagt, das sind momentan alles Wasserstandsmeldungen, die sich auch minütlich wieder ändern können. Die andere Bedingung ist, dass man zum Beispiel den Briten aufgibt, dass sie ab dem 11. April ganz klar sich auf die Europawahl vorbereiten müssen. Einfach, um da eine gewisse Sicherheit zu haben. Wenn die Briten eben in der Lage sind, die Wahl durchzuführen, dann könnte man am 8. Mai in Sibiu oder eben Ende Mai entscheiden. Man verlängert noch mal länger, zum Beispiel bis Ende des Jahres, und ist dann sicher, die Briten nehmen an der Europawahl teil, auch wenn das für sie schwierig ist, und die Funktion der EU wird nicht gefährdet, denn das ist die große Sorge, die man hat. Das wird schon mit einer Krankheit verglichen, dass man sich infizieren könnte an der politischen Instabilität in Großbritannien, wenn eben Großbritannien EU-Mitglied ist und bei der Wahl nicht teilnimmt, dass man dann sagt, dann kann die Wahl angefochten werden, die EU-Entscheidungen können alle angefochten werden. Das will man unbedingt vermeiden.
Ganz kurz noch, Markus, wie einig sind sich denn die Europäer untereinander?
Also ich glaube, in der Sache, dass man die Europawahl nicht gefährden will, da gibt es eine große Einigkeit. In der Frage, wie sehr man jetzt den Druck auf die Briten erhöht, da gibt es Nuancen, würde ich mal sagen. Da gibt es Good Cop und Bad Cop. Ich würde sagen, Frankreichs Präsident Macron, der sagt den Briten viel stärker, da ist der Abgrund und da fällt er vielleicht rein. Juncker und Merkel sind da eher zurückhaltend und sagen, wir müssen einfach gucken, was passiert.
Danke, Markus Preis. Ja, wenn jetzt da so viele neue Termine im Gespräch sind, wie wir gehört haben, heißt das, Annette Dittert, das Abkommen bringt Sie vielleicht wirklich nicht mehr durch, Theresa May durch das Parlament. Da hören wir ja große Zweifel in Brüssel. Was hören Sie denn in London?
Ich glaube, Brüssel täte gut daran, eine Erweiterung, eine Verlängerung, einen Aufschub des Austrittsdatums nicht an das Durchkommen ihres Deals zu koppeln. Denn es deutet auch heute weiterhin überhaupt nichts darauf hin, dass sie in der nächsten Woche ihren Deal beim dritten Mal tatsächlich durchbekommen könnte. Erst recht nicht nach einer Rede, die sie hier gestern am späten Abend gehalten hat. Eine Rede, in der sie versucht hat, ihre Brexit-Misere dem Parlament in die Schuhe zu schieben. Dem gleichen Parlament, dem sie seit Monaten eine Abstimmung über Alternativen verweigert. Das war wirklich eine atemberaubende Verdrehung der Tatsachen, und ich zeige Ihnen mal einen kurzen Ausschnitt daraus.
So far, Parliament has done everything possible to avoid making a choice.
Bis jetzt hat das Parlament alles getan, was in seiner Macht stand, um eine Entscheidung hier zu verhindern.
Without Parliament ever deciding what it
wants. Alles, was die Abgeordneten zu sagen in der Lage waren, war zu äußern, was sie nicht wollen.
Now,
aber jetzt wollen Sie, will das Volk, dass wir den Brexit herbeiführen. Und ich bin entschlossen, das zu tun. Ja, diese Rede, die hat hier heute bei den allermeisten Abgeordneten für ungeheure Wut, für Ärger gesorgt. Und ich denke, das wird als einer ihrer großen politischen Fehler in die Geschichte eingehen. Denn damit hat sie ausgerechnet die Leute gegen sich aufgebracht, die sie in der nächsten Woche womöglich so dringend braucht. Es gab auch viele Abgeordnete heute hier, die gesagt haben, sie waren eigentlich kurz davor, für ihren Deal zu stimmen beim dritten Mal, aus Sorge um das Land. Aber sie werden es jetzt nicht tun, weil eine solche Premierministerin könne man nicht mehr unterstützen. Damit hat sie wirklich hier in London, glaube ich, ihr letztes politisches Kapital verspielt gestern.
Wird sie sich noch halten können als Premierministerin?
Das ist halt so eine Frage. Das wundert man sich ja seit oder fragt man sich seit vielen, vielen Monaten, wieso sie eigentlich immer noch da ist. Sie hat gestern allerdings das erste Mal gesagt, dass sie als Premierministerin, oder andersrum, sie hat gesagt, nur bis zum 30.06. werde sie noch einmal verlängern als Premierministerin. Das haben viele hier so verstanden und empfunden, dass sie eine längere Verlängerung nicht mehr mitmachen würde, aber ob sie das am Ende nicht wieder revidiert, sie hat schon viel gesagt und das wieder zurückgenommen, das wissen wir wirklich auch nicht im Moment. Auch in London ist die Lage im Moment total unberechenbar geworden.
Ja, wir werden uns jeden Tag neu überraschen lassen müssen. Danke, Annette Dittert, für die Einschätzung aus London. So, wir bleiben europäisch und auch bei dem folgenden Thema in der Schwebe gewissermaßen. Ich habe da mal was vorbereitet. Alles, was ich in diesem Studio sage, ist eigentlich geschützt als mein geistiges Eigentum. Sobald es aber durchs Internet wabert, gibt es keinen Schutz mehr. Das heißt, jeder kann, wie er will, meine Texte hochladen, zerschnippeln, einen Gaga-Text rausbauen oder auch meinen Kopf auf den Körper von Ingo Zamperoni setzen. Das würde mir nicht gefallen, und das liegt nicht an Ingo, sondern daran, dass das Internet einfach keine klaren Grenzen kennt. Diese Grenzen will die EU jetzt schärfer ziehen, unter anderem mit der Vorschrift, die alle kennen als Artikel 13 und den das Europaparlament jetzt plötzlich als Artikel 17 veröffentlicht hat. Es geht um Urheberrechte und Honorare. Und was da ganz genau geregelt werden soll, das erklären Iris Marx und Birgit Hofer.
Artikel 13 legt fest, dass Online-Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram für alle Inhalte haften, die Nutzer bei ihnen hochladen. Bevor Filme oder Musik veröffentlicht werden, muss also bei den Urhebern das Copyright geklärt werden. Das Ziel, Künstler fair vergüten. Klären YouTube und Co. das Copyright nicht, müssen sie das Hochladen verhindern, zum Beispiel mit einem sogenannten Upload-Filter, der Inhalte herausfiltert. Nicht kommerzielle Plattformen wie Wikipedia, Online-Tauschbörsen oder neue, kleinere Plattformen sollen von der Verpflichtung ausgenommen sein. Dennoch, sehr viele, vor allem junge Menschen, befürchten, Artikel 13 zerstöre das Internet, die Upload-Filter seien Zensur, fehleranfällig und würden die Kreativität und Meinungsfreiheit massiv behindern. Laut Artikel 13 sollen die Maßnahmen verhältnismäßig sein und nicht zu einer generellen Überwachung führen. Außerdem soll erlaubt sein, Werke zu kritisieren oder satirisch zu verfremden. Ende des Monats stimmt das EU-Parlament über den Entwurf ab. Falls er durchgeht, muss die Urheberrechtsrichtlinie in allen EU-Ländern umgesetzt werden.
Ja, falls sie wirklich durchs Europaparlament kommt nächste Woche. Bis dahin werden wir noch viele Proteste erleben gegen diese Pläne auf den Straßen. Heute war der Widerstand im Internet zu sehen. Das Lexikon der Neuzeit. Der Brockhaus des 21. Jahrhunderts ist gerade offline. Wikipedia kämpft in Deutschland auch gegen diese digitale Copyright-Reform. Deshalb musste man heute auf der Suche nach weltweitem Wissen zu den alten Brocken greifen. Es gibt aber auch viele Befürworter der neuen Regeln. Katharina von Tschurtschenthaler hat einen von ihnen getroffen.
Jetzt gebe ich mal einfach ein. Sophie Scholl, die letzten Tage.
Er hat das Drehbuch geschrieben zu dem Film, preisgekrönt, sogar für den Oscar war er nominiert. Und regelmäßig ärgert sich Fred Breinersdorfer, wenn er seinen Film Sophie Scholl, die letzten Tage auf YouTube sucht und Schnipsel findet.
Das ist doch ein derartiger Eingriff in meine Rechte als Autor des Films. Ich will nicht isoliert das Todesurteil vollstreckt sehen. Ich will zeigen, wie es dahin kommt.
Mit der neuen Richtlinie wird YouTube für solche Ausschnitte künftig haften müssen, wenn es zu Urheberrechtsverletzungen kommt. YouTube hat deswegen schon angekündigt, gewisse Inhalte vorsorglich zu blocken, zum Beispiel mit Filtern, die das Hochladen überwachen. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Menschen, die im Netz zu Hause sind, ihr Internet in Gefahr sehen. Sie sprechen von Zensur, sehen die Freiheit des Internets bedroht.
Da sage ich nur mal, fickt euch. Artikel 13 öffnet der Internetzensur endlich Haus und Hof.
Aus Protest waren die Inhalte des Online-Lexikons Wikipedia heute nicht zugänglich. Aus Solidarität, betonen die Macher. Denn haften müsste Wikipedia im Gegensatz zu YouTube nicht, weil die Plattform nicht kommerziell ist.
Wikipedia möchte keine Oase sein in einer Wüste der Filter, sondern wir sind darauf angewiesen, dass das Wissen überall im Netz frei zugänglich ist, damit wir eben darauf referenzieren können.
Für die Gegner der EU-Urheberrechtsrichtlinie sind die sogenannten Upload-Filter zum Kampfbegriff geworden, zu einem der zentralen Argumente dagegen. Dabei ist in der Richtlinie nur festgelegt, dass die Anbieter Urheberrechte wahren müssen.
Im Text des Artikel 13 steht nicht das Wort Upload-Filter, sondern bestmögliche Anstrengungen, best efforts heißt es in der englischen Fassung. Es ist nicht begrenzt auf ein einziges Mittel, nämlich auf Filtertechnologien. Man könnte eben auch auf den Nutzer einwirken, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen klarstellen, was zulässig ist, was nicht zulässig ist.
Es gibt für die Plattformen einen gewissen Spielraum. Upload-Filter aber sind nicht unwahrscheinlich. Filme wie Sophie Scholl könnten mit der Richtlinie künftig vor Missbrauch geschützt werden, glaubt Drehbuchautor Fred Breinersdorfer.
Das Urheberrecht in digitalen Zeiten. Dazu ein Kommentar von Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk.
Was mich an der Debatte über Artikel 13 freut, dass sich junge Menschen für ein politisches Thema engagieren, auf die Straße gehen, diskutieren. Was mich ärgert, wie von vielen Seiten die Folgen maßlos übertrieben werden, quasi ein Geschäft mit der Angst gemacht wird. Nein, das Internet und auch YouTube werden hier nicht abgeschafft oder komplett zerstört. Und Zensur ist das auch nicht, denn Zensur bedeutet, der Staat schränkt Meinungen ein. Lässt man diese Übertreibungen mal beiseite, merkt man, es ist wie so oft bei rechtlichen Fragen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern unterschiedliche Interessen und auch Rechte, die aufeinanderprallen. Da sind die Urheber und Rechteverwerter. Urheberrechte sollte man nicht einfach wegwischen. Da sind die Nutzer, die ihre freie Meinung äußern und teilweise aus altem kreativ etwas Neues gestalten. Und da ist die Plattform YouTube. Nun zu den umstrittenen Filtern. Die Richtlinie selbst schreibt ja keine Upload-Filter vor. Aber zumindest hier sind sich alle einig, sie würden faktisch wohl kommen. Mit der Gefahr, dass in diesem Filter so manches hängen bleibt, was gar nicht hängen bleiben sollte. Zum Beispiel eben jene Inhalte, bei denen aus altem kreativ etwas Neues gebastelt wurde. Jetzt könnte man sagen, dann bleibt halt mal was hängen. Aber das will ich nicht. Für mich geht es da um wichtige neue Formen eines kreativen Internets, das gleichzeitig kein rechtsfreier Raum ist. Deswegen bin ich gegen Upload-Filter. YouTube lebt von den Inhalten und der Kreativität anderer und verdient damit sehr gut. Deshalb sollte eine Lösung her, bei der erstens YouTube zahlt, zweitens Urheber am Ende ihr Geld bekommen und drittens es keine Upload-Filter gibt. Solche Modelle sind ebenfalls nicht einfach, aber sie sind möglich. Sie sollte man aber nicht auf nationaler Ebene suchen, sondern auf europäischer Ebene. Noch ist Zeit dafür.
Frank Bräutigam kommentierte. Studentinnen und Studenten haben bei vielen immer noch den Ruf, eine ruhige Kugel zu schieben. Dagegen spricht die Statistik. Im Schnitt hat unser akademischer Nachwuchs seinen Abschluss nach knapp 4 Jahren. Über diesem Schnitt fallen einige extrem auf als Langzeitlerner. Die Uni Kiel hatte einen Medizinstudenten mit mehr als 100 Semestern, 50 Jahre. Und an der TU Braunschweig hatte der bummeligste Student 88 Semester ohne Abschluss, versteht sich. Ein Endlosstudium, das ließe sich abhaken als privates Pech oder als lästige Lernstörung. Aber einige Studierende erscheinen niemals im Hörsaal. Sie sind Phantome, von denen die Uni nichts sieht, außer dem Geld für den Semesterbeitrag. Philipp Wundersee ist dem Phänomen nachgegangen. Es ist nicht nur kurios, es ist manchmal auch kriminell.
Auf der Suche nach einem Phänomen. Weit verbreitet, wenig erforscht, aber mit Auswirkungen. Scheinstudierende. Menschen, die sich zu Zehntausenden einschreiben, aber nicht studieren, sondern Vorteile nutzen. Geringe Krankenkassenbeiträge, Rabatte im Theater, günstige Verkehrstickets. Wer macht das?
Tatsächlich meine Mitbewohnerin. Einfach aufgrund des Tickets, des Semestertickets. Da sie selber nur im Praktikum ist und eben genau das verdient, was sie für die Miete ausgeben muss.
Ich finde das ganz okay.
Wir brauchen das Ticket. Wir sind arme Referendare.
Auch Universitäten profitieren, weil sie durch die Scheinstudierenden mehr Geld vom Land erhalten. Trotzdem ist es Sozialbetrug. Beim Ticket, beim Kindergeld, bei den Ermäßigungen.
Das ist ein Straftatbestand. Wenn ich Leistungen der Krankenversicherung zum Beispiel oder BAföG-Leistung erschleiche auf diese Art und Weise, dann kann das auch zu einem Verfahren führen, zu einem Strafverfahren.
An der Uni Düsseldorf kennt man das Phänomen und plant sogar mit den Scheinstudierenden. Zwischen 8.000 und 9.000 seien hier vermutlich nicht an einem Abschluss interessiert, sondern an den Vorteilen. Jeder Vierte. Für die Uni ein Nachteil?
Für uns als Universität haben diese Ticketstudierenden kaum Nachteile, kaum Vorteile, wenn wir die Zahl ungefähr kennen. Aber man kann das natürlich auf einer allgemeineren Ebene diskutieren, ob es richtig ist, dass Leute, die voll im Job stehen und die Möglichkeit haben, sich an der Universität einzuschreiben, von dem günstigen Ticketpreis partizipieren.
Nachteile hat es vor allem für die Krankenkassen und Verkehrsverbünde. 300 Euro kostet zum Beispiel ein NRW-Ticket im Jahr für Studierende. Normalpreis rund 3.000. Ein Unding, kritisieren die Verbünde.
Die Kommunen und die Aufgabenträger müssen immer noch zusteuern, weil die Einnahmen aus den Ticketverkäufen bei uns nicht ausreichen. Und da ist es natürlich ein fatales Signal, wenn dann einige Leute dieses System auch noch für ihre persönlichen Zwecke ausnutzen.
Wem der Betrug nachgewiesen wird, der muss zurückzahlen. Weil es aber schwer nachzuweisen ist, haben manche Unis ihre Prüfungsordnung angepasst.
Es gibt Regelungen in bestimmten Prüfungsordnungen, wonach man gewisse Credit-Point-Zahl haben muss bis zu einem bestimmten Semester. Und wenn man das nicht packt bis dahin, dann wird man exmatrikuliert.
Es ist mehr als ein schlauer Trick, eine Straftat. Und es gibt weiterhin viele, die kein Interesse haben, aufzuklären und das System, wie es ist, zu ändern.
Das dürfte Familien interessieren, die mit dem Geld knapsen müssen. Sie können künftig mit mehr Unterstützung vom Staat rechnen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Der Bundestag hat heute das sogenannte starke Familiengesetz von Familienministerin Giffey und Sozialminister Heil beschlossen. Danach wird der Kinderzuschlag von 170 auf 185 Euro pro Kind und Monat angehoben. Außerdem soll es mehr Geld für Lernmaterial geben. Statt 100 künftig 150 Euro pro Schuljahr. Und der Teilhabebeitrag, Geld etwa für Sport oder Kultur, wird von 10 auf 15 Euro pro Monat erhöht. Bundesinnenminister Seehofer hat einen Gesetzentwurf zur IT-Sicherheit vorgestellt. Damit soll Kriminalität im Internet besser bekämpft werden können. Unter anderem soll es härtere Strafen für Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte geben, wie bei dem Datenskandal Ende vorigen Jahres. Außerdem soll das Bundesamt für IT-Sicherheit internetfähige Geräte prüfen. Falls sie die Sicherheitsstandards erfüllen, sollen sie ein entsprechendes Gütesiegel als Orientierung für die Verbraucher erhalten. US-Präsident Trump hat sich dafür ausgesprochen, die seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen als israelisches Territorium anzuerkennen. Über Twitter schrieb Trump, die Golanhöhen hätten entscheidende Bedeutung für die Sicherheit Israels und die Stabilität der Region. In Jerusalem begrüßte Israels Premierminister Netanyahu die Ankündigung als historisch. Netanyahu, der sich gerade in der Endphase des israelischen Wahlkampfes befindet, wird nächste Woche im Weißen Haus erwartet. Noch immer warten Hunderttausende Menschen nach Tropensturm Idai im Südosten Afrikas auf Hilfe. Das Welternährungsprogramm geht davon aus, dass in der Schneise des Zyklons 1,7 Millionen Menschen lebten. Deshalb werde womöglich viel mehr Hilfe benötigt als bislang angenommen. Die Hafenstadt Beira in Mosambik hat es am schlimmsten getroffen. Tausende Menschen sollen dort auf Hausdächern und Baumkronen ausharren. Nach der Entführung eines Schulbusses durch den Fahrer in der Nähe von Mailand prüft die Staatsanwaltschaft auch ein terroristisches Motiv. Der Busfahrer hatte gestern die 51 Schüler in seine Gewalt gebracht und den Bus in Brand gesetzt. Die Polizei konnte die Schüler und ihre Betreuer unversehrt befreien. Der aus dem Senegal stammende Fahrer wurde festgenommen. Er soll sich bei seiner Tat auf die Flüchtlingspolitik Italiens bezogen haben. Der mutmaßliche Todesschütze von Utrecht soll sich wegen mehrfachen Mordes mit terroristischem Motiv verantworten. Das teilte die niederländische Staatsanwaltschaft mit. Der türkischstämmige Tatverdächtige war am Montagabend festgenommen worden. Er soll in einer Straßenbahn 3 Menschen erschossen und 3 weitere schwer verletzt haben. Nach Angaben der Ermittler handelte er vermutlich allein. Der 37-Jährige soll morgen einem Richter vorgeführt werden. Unter dem Eindruck der Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank haben heute die Aufsichtsräte beider Geldhäuser getagt. Während die Arbeitnehmer weiterhin vor massivem Jobabbau warnen, befürchten Finanzexperten bei einem möglichen Zusammenschluss ein Systemrisiko. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Systemrisiko bedeutet, die Deutsche und die Commerzbank wären mit einer Bilanzsumme von 2.000 Milliarden Euro zu groß, als dass man sie im Fall einer Pleite fallen lassen könnte. Es wäre der erste Dominostein, der die deutsche Wirtschaft komplett zu Fall bringen könnte. Im Fusionsfall müssten alle Bestände neu bewertet werden. Eine solche Großbank müsste mehr Eigenkapital vorhalten und erklären, wie sie im Fall einer Pleite aufgefangen würde, sagte die EZB. Obwohl die Fusionsgespräche noch im Anfang stehen, sind Anleger ernüchtert. Die Aktien beider Banken weisen nun ein Wochenminus auf. Die Politik hatte in der Finanzkrise, nachdem Banken mit Steuerzahlergeld gerettet wurden, versprochen, dass dies nie wieder vorkommen soll. Ausgerechnet die Politik treibt nun eine Megabank mit Systemrisiko voran.
Können diese Augen lügen? Das ist die Frage, die jeden verfolgen wird, der in den nächsten Wochen die Bundeskunsthalle besucht in Bonn. Augenscheinlich sucht Michael Jackson in dieser Ausstellung ständig den Blickkontakt, auch in dieser Videoinstallation. Und die Betrachter müssen entscheiden, ob sie weiterhin den König des Pop sehen oder ob sie jetzt den Blick abwenden, weil eine amerikanische Dokumentation den Mann hinter dem Musiker in einem anderen Licht zeigt, im Zwielicht. Zwei Männer behaupten aufs Neue, Michael Jackson hätte sie als Kinder missbraucht. Manche verschließen die Augen vor diesem Verdacht, aber die Ausstellung in Bonn schaut umso genauer hin. Bettina Scharkus.
Das Blinzeln verstörend. Wer ist der Mann, den Millionen Fans bis heute als King of Pop verehren? Die Bundeskunsthalle porträtiert Michael Jackson mit Werken von mehr als 40 Künstlern. Berühmte Bilder sind darunter wie die von Andy Warhol. Darf man den Sänger so in Szene setzen im Angesicht neuer Missbrauchsvorwürfe? Diese Schau ist umstritten.
Wir haben eine Ausstellung zum Phänomen Michael Jackson gemacht. Da kommt der Person Michael Jackson natürlich auch hier und da vor. Aber letztendlich geht es um diese große mediale Kulturgeschichte, die hier gezeigt wird. Wir nehmen die Vorwürfe aber ernst.
Missbrauchsvorwürfe gibt es schon lange. Bereits 2005 stand Michael Jackson deshalb vor Gericht. In einer Fernsehdokumentation haben erst kürzlich zwei weitere mögliche Opfer schwere Vorwürfe erhoben gegen den 2009 verstorbenen Superstar. Deshalb wurde die Ausstellung leicht verändert und es gibt zusätzliches Infomaterial. Die Skulptur des Künstlers Paul McCarthy, Michael Jackson auf Tuchfühlung mit seinem Schimpansen, sie wirkt heute ganz anders.
Es ist ein wenig unheimlich, wie man sieht, wie die Figur Michael Jackson mit dem Affen auf dem Schoß sitzt. Und da ist eine Beziehung, die man mit den neuen Vorwürfen, die im Raum stehen, nochmal anders sich anschaut als vorher.
Auf ein Podest wollen die Ausstellungsmacher Michael Jackson ganz bestimmt nicht heben. Aber sie wollen zeigen, wie sehr dieser Künstler ganze Generationen beeinflusst hat. Durch seine Musik und auch durch seinen Look. Angesichts der schweren Anschuldigungen, darf man seine Lieder heute noch spielen im Radio?
Eine Hälfte sagt ja, weil ich die Musik gerne höre. Und eine andere Hälfte sagt nein, das geht gar nicht.
Die Musik war ja grandios. Der Mensch hat einen Fehler gemacht. Aber ob er einen Fehler gemacht hat, ist ja nicht wirklich bewiesen.
Ich liebe ihn immer noch. Also es ist ein Superstar gewesen. Und man hört immer noch seine Lieder im Radio. Phänomenal.
Seine Musik fasziniert seit Jahrzehnten. Auch deshalb hat der Ideengeber dieser Porträtsammlung nie daran gedacht, die Ausstellung abzusagen. Es gibt wohl niemanden wie ihn, der weltweit so berühmt wurde, der so viel bedeutet hat für viele Menschen, auch noch als er sich körperlich verändert hat. Man hat so viele Fragen zu seinem Leben und wahrscheinlich werden wir nie die Wahrheit über ihn erfahren. Musikgenie oder Monster? Diese Frage kann die Ausstellung nicht beantworten. Der einstige King of Pop, er polarisiert auf jeden Fall genauso wie die Schau Michael Jackson on the Wall.
So, und wir schauen noch einmal nach Brüssel zum Brexit-Treffen. Da hat sich offenbar etwas getan, Markus Preis. Was gibt es für Entwicklungen?
Na, es gibt offenbar einen neuen Text, der ist noch nicht angenommen, aber der ist so ein Mittelweg aus den ganzen Optionen, die wir vorhin schon mal durchgegangen sind. Und zwar wird jetzt vorgeschlagen, dass man Großbritannien bis zum 22. Mai Zeit gibt, wenn sie den Deal annehmen. Aber es soll ein Zwischenschritt eingebaut werden, und zwar am 12. April. Da sollen die Briten sagen, wie sie sich den weiteren Weg vorstellen, ob sie auch bereit sind, die Europawahlen abzuhalten. Also das ist das, was man momentan hört. Die Regierungschefs brüten jetzt ob sie das wirklich so annehmen wollen. Aber dieser Text liegt derzeit ganz konkret auf dem Tisch.
Können wir gespannt sein, wie die Antwort aus London sein wird. Danke für den Moment, Markus Preis. Und zum Schluss der Sendung fehlt noch der Blick aufs Wetter. Und wir gehen zu Carsten Schwanke. Carsten, ist nun schon Frühling oder noch Winter? Wo sind wir?
Ich würde vorschlagen, Herbst. Wie wär's damit? Zum Beweis ein Bild von einer Webcam von Flensburg heute Abend 21 Uhr. Es sieht ziemlich bewölkt und diesig aus. Aber interessant wird, wenn wir noch eine Stunde weitergehen auf 22 Uhr. Seenebel, der von der Nordsee über ganz Schleswig-Holstein sich gerade ausbreitet. Also dort ist und dort bleibt es herbstlich. Ansonsten lautet die Antwort für den morgigen Tag ganz klar Frühling. Aber was bedeutet Frühlingswetter im März? Sehr große Temperaturunterschiede werden wir da erleben zwischen den Frühtemperaturen morgen früh etwa zwischen 6 und 7 Uhr und den Nachmittagstemperaturen. Beispiel Bochum-Stiepel. Dort erwarten wir morgen früh eine Temperatur von minus 2 Grad. Morgen Nachmittag werden es 24 Grad mehr sein, und zwar plus 22 Grad Celsius. Und diese oder ähnliche Temperaturunterschiede erleben wir überall dort, wo die Nacht vor allem sternenklar ist. Und das ist vor allem in der Mitte und im Süden der Fall, während wir im Norden und im Nordosten diesen Nebel oder einen stark bewölkten Himmel vorfinden. Hier bleibt es auch mild mit 6 bis 7 Grad, während wir in der Mitte und im Süden Temperaturen haben zwischen plus 2 und örtlich minus 8 Grad am Alpenrand. Morgen Vormittag dann ein traumhafter Start in den Tag mit viel Sonnenschein. Das gilt vor allem für den Süden und für die Mitte. Im Norden und im Nordosten hingegen bleibt es eher grau durch Nebel oder durch eine geschlossene Wolkendecke. Im Verlauf des Tages wird sich der Nebel natürlich auflösen und vor allem im Nordwesten wird es ebenfalls sehr sonnig, aber im äußersten Nordosten kann es den ganzen Tag über trüb bleiben, ohne einen einzigen Sonnenstrahl. Dann bleibt es hier auch kühler mit nur 11 bis 13 Grad. Sonst sind es 15 bis 20, in Nordrhein-Westfalen sogar 21 bis 22 Grad. Wie geht's weiter? Schon wieder bewölkter. Am Samstag kommen aus Nordwesten Wolken mit einzelnen Regentropfen. Im Süden bleibt es noch einmal sonnig, im Südosten insgesamt warm mit bis zu 20 Grad. Am Sonntag überall mehr Wolken, einzelne Schauer in den Mittelgebirgen. 10 bis 18 Grad nur noch zum Schluss der Blick auf den Trend. Und da sehen wir, dass nach diesem kurzen Frühling es zunächst wieder runtergeht mit den Temperaturen, oftmals nur im einstelligen Bereich. In der nächsten Woche könnte es aber langsam dann wieder etwas wärmer werden.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und jetzt im Anschluss ist Zeit für Satire mit Nur im Ersten. Um 0.15 Uhr hat dann das Nachtmagazin alle Neuigkeiten zum Brexit aus Brüssel und aus London. Und wir sind morgen wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin.